Vielen Dank. Ja, wie schon gesagt, ich bin kein so ein Praline-Typ, weil es da so viel Unterschiedliche drin gibt. Und die Frage ist immer, wir sind ganz unterschiedliche Menschen, wir sind ganz unterschiedlich auch von unseren Anforderungen, wir sind auch ganz unterschiedlich von unseren Bedürfnissen. Und es ist auch ganz unterschiedlich, was uns lockt. Was lockt uns denn? Vor ein paar Wochen war hier der Detlef, der da was vom Wachstum geht, von dem, dass man praktisch anfängt und wächst und dann wieder eingeht. Vor 2 Wochen war, glaube ich, der Micha, da ging es dann um Adam und Eva, um den Apfel, der wo auch so Verlockung war. Ja, was lockt uns? Was lockt uns? Das Leben, das, wo wir vielleicht mal begonnen haben, oder das Leben, das, wo wir uns dafür uns entschieden haben mit Christus, dass wir das wieder loslassen. Ja, das kann unterschiedliche Sachen sein. Das können sein, ja, solche Sachen wie materielle Dinge. Ja, das kann sein, dass man sagt, mit Geld, da kann man alles realisieren, da kann man Leben leben, ohne Zwänge, ohne irgendwelche Sachen, wo man sich danach richten muss, wo frei macht. Es kann sein, dass wir uns locken lassen von Einfluss, ja, dass man einfach macht, dass einen das treibt. Ja, und oder dass es Dinge sind, die ja, uns ganz groß Anerkennung verleiht, gell? Dass man immer Schulterklopfer kriegt für das, was man tut. Das sind Dinge, die uns locken können, diesen Weg zu verlassen. Das sind solche Pralinen, die uns anstachelt. Interessant für uns ist vielleicht auch, wann ist eigentlich der Brief geschrieben worden? Dass er von Petrus geschrieben worden ist, das haben wir ja vielleicht schon gemerkt oder gesehen. Er ist in der Zeit 64 bis 68 nach Christus geschrieben worden. Was war in der Zeit? In der Zeit war die erste große Verfolgungswelle. Ja, wer Geschichte aufpasst hat, so um 64 nach Christus, da hat der Nero vermutlicherweise Rom angesteckt. Vielleicht war es auch was anderes. Auf alle Fälle war es ganz gut, er hat die Christen die Schuld gegeben. Die war halt schuldig, dass Rom brennt hat. Und das hat so richtige Verfolgungswelle ausgelöst und hat auch dazu geführt, dass Juden und Christen sich auch getrennt haben. Dort war zeitlang so zu sehen, dass die Christen als Sekte der Juden gesehen worden sind und mit diesem Ereignis hat eine praktische Trennung stattgefunden in Christen und in Juden. Der Brief richtet sich aber nicht an die Gemeinde in Rom, sondern der Brief richtet sich an Gemeinde in Kleinasien, also heutige Türkei, so ein bisschen Syrien, diese Ecke. Und dort hat es auch Verfolgung gegeben. Und deswegen hat er Petrus gesagt, ja, passt auf, was euch lockt, diesen Weg zu verlassen. Im ersten Abschnitt, da steht was drinnen. Darum seid bereit, bereit sei. Darum soll man die frühere Leidenschaft loslassen. Ja, ich würde sogar das Wort frühere vielleicht manchmal eingrenzen oder einklammern. Es sind doch immer wieder die gleichen Leidenschaften, die wir uns vielleicht locken, egal. Ja, wie weit mir oder wie lange mir im Glaube steht, ob man als Kind oder als Erwachsener, als Jugendlicher zum Glaube gekommen sind. Es sind oft die gleichen wunden Punkte, die eben zur Leben ganz durchziehen. Und es ist ganz, ganz sinnvoll, sich darüber zu Gedanken zu machen, was ist denn das, was uns da lockt? Wenn wir uns darüber im Klaren sind, dann können wir unseren Lebensstil auch dementsprechend ändern oder anpassen. Dann können wir unseren Lebensstil auch dahingehend, ja, ausrichten, dass wir dem besser widerstehen können. Die Herausforderungen widerstehen, die das Ganze mit sich bringt. Die Praline, die locket, die Wege, die wo man vielleicht nicht gehen sollen. Ja, darum seid bereit. Damit fängt es an. Im ersten Satz sind wir aufgefordert, bereit zu sein. Ja, bereit für was? Der Luther schreibt, die Lenden umgürtet. Ja, früher war es so, da hat man lange Gewänder gehabt und da hat man sie praktisch zum Schaffen aufbinden müssen, dass man einfach nachlangen hat können. Heute würde man vielleicht sagen, die Ärmel hochkrempeln. Einfach bereit sein zum Schaffen, zum Tun. Ich habe letztes Jahr auch Predigtdienst gehabt, faszinierenderweise auch am gleichen Sonntag, Okoli. Und da habe ich ein Beispiel gebracht. Und das Beispiel war damals mit Ein- und Ausatmen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Da habe ich eine Übung mit euch gemacht. Einatmen, Ausatmen. Was ist denn wichtiger? Ist es wichtiger, ein- oder auszuatmen? Und ich finde dieses Beispiel, passt auch ganz gut zum Bereitsein. Bereit hat für mich ganz wichtige zwei Komponenten. Bereitsein ist das eine, hierher zu kommen, zum Beispiel hierher zu kommen. Man kann auch woanders hingehen, man kann Kirche und andere Veranstaltungen vorziehen. Bereit sein, Gottes Wort aufzunehmen. In Predigt, in Lieder, in Gebet, in Gruppenstunde, im Gespräch miteinander, im Lesen von Gottes Wort aufnehmen. Aufnehmen. Und die ganze Woche auch überlegen, wo nehme ich eigentlich Gottes Wort auf? Wo sind denn meine Zeiten, wo ich einatme? Und eins ist auch ganz klar, egal, ob es unser Pfarrer oder ob es der Reikin, unser Prediger, oder ob es der Jugendbundleiter, der Jungscharleiter, der Gemeinschaftsleiter ist, einatmen, das müssen wir alle. Wir müssen uns überlegen, wo atmen wir ein? Wo ist die Stunde, wo ist der Raum, wo wir bereit sind einzuatmen? Und wenn wir jetzt alle richtig eingeatmet haben und der Druck in uns ganz groß wird, was brauchen wir da? Da ist dann wieder gut, wenn man ausatmen kann. Ausatmen, mitarbeiten, weitersagen, helfen, dienen, beten. Heute gab es viele Möglichkeiten auszuatmen. Beim Jazzbunch, ja, hier beim Singteam, drüben in der Kinderbetreuung. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber das Wichtige liegt im Gleichgewicht. Kein Mensch kann immer bloß einatmen und wer nur ausatmet, dem wird irgendwann mal die Luft ausgehen. Das wäre ganz wichtig für mich, bereit sein. Bereit sein heißt für mich ein Gleichgewicht aus Ein- und Ausatmen. Und nach der Betrachtung will ich euch eigentlich ganz konkret fragen, wie war es denn die Woche? Wo habt ihr eingeatmet? Wie war es denn die Woche? Wo habt ihr ausgeatmet? Ja, man sollte sich vielleicht die Zeit mal nehmen und sich überlegen, ja, wo findet es eigentlich bei uns statt? Ich möchte weitergehen mit den Verse 15 und 16. Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Danach richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wir sind berufen, zu ihm zu gehören und heilig zu sein, weil er heilig ist. Jetzt tue ich mir immer schwer, den Begriff heilig zu erklären. Für mich ist das ein ganz großes Bild geworden. Und zwar, ich glaube, sogar von hier, von der Gemeinschaft, hat man mal ein Päckle verschickt an Detlef Krause nach Manus. Und was hat man da eingepackt? Für Beate Seife und von Detlef ein Schokolade. Und das war dann eine Weile unterwegs. Und ihr wisst, was da rauskommt. Wenn man Seife zum Schokolade tut, der Schokolade hat seine Eigenschaften nicht mehr so ganz. Aber so ist es, wenn man heilig, so kann ich mir heilig besser merken. Wenn wir bei Gott sind, wenn wir bei ihm nahe sind, dann nehmen wir seinen Geruch an. Dann nehmen wir seine Eigenschaften in uns auf. Dann sind wir auch ihm ähnlicher. Und um das geht es, wenn man bei über Heiligkeit nachdenkt. Und so kann ich mir das auch vielleicht ein Stück weit erklären und merken. Ich habe euch drei Grafiken mitgebracht. Die erste, da steht Momentaufnahme. Wir sitzen jetzt hier in der Gemeinschaftsstunde, wir denken über Gottes Wort nach, wir hören dem zu und Gott hat unsere uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Da sind wir nahe bei ihm, seine Heiligkeit strahlt auf uns ab. Wir sind bereit, es zu hören, was er uns vielleicht sagt. Und wie sieht unsere Woche aus? Wie sieht unser Leben aus? Wie sieht unser Tag aus? Ja, wir sollen suchen, Gott in unserem Alltag, wenn möglich, nicht jährlich. Manche kommen einmal im Jahr dann in Weihnachten zum Gottesdienst. Vielleicht auch nicht bloß wöchentlich. Vielleicht auch bloß nicht täglich, sondern vielleicht auch stündlich. Uns immer wieder hinzuorientieren, Kurskorrektur vorzunehmen. Dass wir suchen, dass wir ihn suchen und Gott einfach nahe kommen. Ja, wie wir das machen können, das ist ja immer eine interessante Sache. Ja. Wie findet man den Weg zu irgendwas hin? Ich habe mal was mitgebracht. Wer kennt denn das da? Wer weiß, was das ist aus der Ferne? Ein Kompass. Also, ein Kompass, der zeigt immer nach, oder die Kompassnadel, die zeigt immer nach Norden. An euch die Frage, wo ist denn Norden? Da? Ich bin schlau, ich kann gucken. Also, Norden ist ganz genau wirklich hier rauf. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Ich liebe Geschichte. Wer kennt der Jens Sörensen Wand? Wahrscheinlich keiner, weil damals hat es noch kein Fernseher so richtig gegeben und der war sicher auch nicht so erpicht auf Fernseher. Aber es ist eine echte Größe in der Vogelwelt. Also es ist ein Ornithologe und er hat auf einer nordfriesischen Hallig ganz lange gewohnt und gelebt. Wer weiß, was eine Hallig ist? Das ist praktisch so eine kleine Insel, wo praktisch immer das Wasser drumherum ist und manchmal, wenn Ebbe weg ist, dann kann man da hin. Wenn das Wasser weg ist und Ebbe ist, dann kann man da hin. Er hat dort in den Jahren 32 bis 50 auf der Hallig Notterorg gelebt. Und dort in einem Pfahlbau Vögel beobachtet. Wirklich ein ganz großer Sachverständiger, was Vögel angeht und was das Wattmeer angeht. Und das Schlimme ist, seine Frau ist 1914 eigentlich auch an diesem Wattmeer ertrunken. Weil das ist tückisch, wenn die Flut zurückkommt, dann geht die nicht so, dass man praktisch das sehen kann und zum Festland laufen, sondern die läuft im Rücken rein und dann ist man da hilflos. Und was ist dem guten Mann passiert? Also der ist auch gestorben. Und zwar war das so, dass er von einer Insel zur anderen gegangen ist und mit einem anderen, mit einem Freund, sagt man, unterwegs war, mit einem jüngeren Freund. Und haben sich ganz angeregt unterhalten und sie waren auf dem Nachhauseweg auf die Insel auf die Hallig Notterorg. Also da war er 15 Jahre lang daheim oder 18 Jahre lang daheim, hat sich wirklich auskennt. Und dann sind die gelaufen und auf einmal ist ein ganz dichter Nebel aufgekommen. Ganz, ganz dichter Nebel und dann hat der Jens Sörensen Wendt zu seinem Freund gesagt, ich weiß, wo es hingeht. Ich weiß, ich habe die Richtung drauf, die Richtung, die geht dahin, da ist die Insel. Und sein Freund, der hat einen Kompass dabei gehabt und dann hat er gesagt, ja, du hast recht, aber doch nicht ganz. Es geht da lang. Und wie es halt so ist, die haben gestritten. Und das Ende vom Lied war, die haben sich getrennt. Und sein Freund ist auf die Insel gelaufen und ist gerettet worden. Und der praktisch sich so gut auskennt hat, er ist vorbeigelaufen. Im dichten Nebel vorbei. Und ist ertrunken. Traurig, ja? Da frage ich mich, wenn man so traurige Sache hat, was ist denn unser Kompass? Also wer hält denn uns in der richtigen Richtung? In der richtigen Richtung, weil ein paar Grad Abweichung, also der ist nicht weit vorbeigelaufen, sondern ein paar Grad Abweichung auf unserem Lebenskurs, der führt uns nicht ans Ziel. Und das ist ja echt traurig. Ein Kompass zeigt immer in die gleiche Richtung, haben wir vorher gehabt. Der Kompass zeigt immer nach Norden. Immer in die eine Richtung. Und deswegen ist es gut, wenn wir einen Kompass haben, der wo immer in Richtung auf Gott hin zeigt. Und deswegen treffen wir uns ja auch hier, wenn wir das wissen wollen. Wo ist denn die Richtung? Wie geht's denn lang? Das ist die Grundlage von unserem Glauben. Deswegen lesen wir in der Bibel, weil in der Bibel, das ist die Richtung, das ist der Kompass, der uns zeigt, wo es zu Gott geht. Da ist die Richtungsangabe für uns drinnen, der Lebenskurs, der wo uns sagt, da ist Gott, da gehen wir hin. Oh. Hi. Ja, Maja, du kannst mich doch jetzt nicht anrufen. Ja, du weißt doch, ich bin doch da. Mensch, Maja, vergiss es. Also, nachher. Tut mir leid. Ja? ruft mich dir doch glatt hier an. Das kann doch nicht sein, hab's dir doch extra gesagt. Gott, unser Vater. Das ist ein schönes Bild. Ich bin auch ein Vater von 4 tolle Kinder. Ich hab die echt auch richtig gern. Auch wenn es meinem Sohn jetzt schon wieder peinlich wird da unten. Und doch, wenn ich dann gucke, ich bin oft ungeduldig. Ich bin oft auch nicht gerecht. Und ich habe schon oft gar keine Zeit für meine Kinder. Ja, ich muss halt auch ins Geschäft und ab und zu muss ich schlafen. Und ja, und entschuldige mich dann auch dafür. Und doch, ich kenne keine einzige Bibelstelle, wo drin steht, dass Gott keine Zeit für uns hat. Gott, mein Vater, der wartet auf mich. Und er wartet nicht nur auf mich, sondern er wartet auf jeden von euch. Und da kommt mir immer das Bild vor, das wo von mir in den Kindheitstagen erzeugt worden ist, wenn ich das Gleichnis vom verlorenen Sohn gehört habe. Ja, der hat keine Lust mehr gehabt daheim und ist gegangen. Und am Schluss steht dran, der Vater hat am Fenster gewartet, dass er zurückkommt. Und für mich ist das so ein Wahnsinnsbild, dass wenn ich zurückkomme zu Gott, dann lässt er alles stehen und liegen. Dann kommt er raus und sagt, schön, dass du kommst. Und nicht, wo warst du denn? So wie ich es mache. Schön, dass du kommst. Was kann ich für dich tun? Soll ich dich trösten? Hast du was für mich? Ja, das ist Gott. Gott ist anders. Gott, der wartet am Fenster und guckt ganz sehnsüchtig hinaus, wo wir bleiben. Und wenn wir das Vaterbild vor Augen haben, dann merken wir selber, wenn wir vom Vater reden, sollen wir vielleicht nicht unser und das, was wir leben, als Bildnis nehmen, sondern das, was Gott uns da zeigt. Ja, da steht es nämlich in diesem Text drinnen. Gott ist unser Vater und er wartet auf uns jeden Tag, dass wir uns zu ihm wenden, dass wir uns zuwenden zu ihm, was er uns zu sagen hat. Normalerweise gehe jetzt am Schluss von meiner Predigt immer darauf ein, was für Schwerpunkte ich euch mitgeben kann. Heute möchte ich das in einer anderen Form tun. Heute möchte ich das mit ein paar Fragen tun. Ja, mein Anfänger, die Praline. Vielleicht die Frage an euch, diese Woche mal zu überlegen. Ja, vielleicht auch mit jemand anderem, mit einem Partner zu besprechen. Was lockt uns? Was lockt uns immer wieder, ganz persönlich, unseren Lebensweg oder unseren Lebensstil ohne Gott zu planen? Die zweite Frage, wo atmen wir ein? Wo ist es in der Woche so, dass wir Luft holen? Wir brauchen die Luft. Wir brauchen die Luft zum Existieren. Jeder weiß, jeder Mensch, wenn man nämlich schnauft, ist man tot. Ja, deswegen, auch wir als Christen, wir brauchen das, dass wir einatmen, dass wir bereit sind, einzuatmen. Wo atmen wir aus? Dieser Zweiklang. Ich habe euch da ein paar Ideen, wo ihr ausatmen könntet. Wie immer, gibt es genug Geschäft. Ja. Nächsten Samstag werden wir zum Detlef Krause fahren, für die Praktische unter uns. Da Holz machen. Ah, da darf man gerne noch mitgehen. Ich glaube, der Jim guckt, dass man noch einen Platz mehr kriegt, wenn heute Abend noch einer kurzfristig mit will. Wir haben am 19.03. Magnet. Da suchen wir noch jemanden für Kinderbetreuung, wir suchen noch jemanden fürs Kochen, wir suchen noch jemanden fürs Aufbauen, wir suchen noch jemanden fürs Spülen und wir versuchen noch jemanden für Begrüßung an der Tür. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Ausatmen. Und natürlich Kinderbetreuung hier in der Stunde. Aber da gibt es eine Liste. Aber wer sich da eintragen will, gerne beim Gym melden. Ausatmen. Gleichklang aber trotzdem behalten. Ein- und ausatmen. Ich finde es ganz wichtig. Heilig sein. In Gottes Nähe bleiben. Also dieses Bildnis von diesen Charts oder diesen Grafiken. Wo sind wir? Wo entfernen wir uns? Und wo sind wir dann bereit, diesen Kompass, die Bibel in die Hand zu nehmen und uns korrigieren zu lassen. Ja. Wo ist es nötig auch bei uns, dass wir uns korrigieren lassen? Und das Letzte, und weil es einfach so schön ist, gell, habe ich es auch ganz bewusst an den Schluss gestellt. Gott, mein Vater, der wo mich liebt, was sagt das Bild zu mir? Wie begegne ich ihm? Wann begegne ich ihm? Bin ich mir bewusst darüber, dass er auf mich wartet, dass er sich freut, wenn ich komme und dass er traurig ist, wenn er lang warten muss? Also ich weiß, die Ältere von uns, die haben oft auch Kinder, die wo wegziehen. Gell? Wie freut man sich, wenn da ein Kind ist, wo nach langer Zeit weg ist und anruft? Was für Sehnsucht hat man da danach? Auch so ein Bild. Der Sonntag heißt Okoli, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Ja, soll es so sein, soll uns das die Woche begleiten. Ich hoffe, war was dabei, wo ihr mitnehmen konntet. Ich möchte jetzt zum Schluss noch beten.